Wahlkampfzeiten sind Zahlenzeiten. Angeblich sind immer ungefähr 40% der Wählerinnen und Wähler unentschlossen, wen sie wählen sollen. Und die schauen dann nach Umfragen oder nach Webseiten, die ihnen auch helfen könnten.
Tja, und der Wahlomat ist sicher eines der bekanntesten Instrumente. Neu dazugekommen in diesem Jahr ist der Realomat und dazu gibt es noch jede Menge Zahlenspiele in den Medien, welche Partei mit welcher Wahrscheinlichkeit in welcher Koalition was tun wird. Da stellt sich natürlich die Frage, ist das jetzt mehr Wählerverwirrung oder mehr Wähleraufklärung?
Dem gehen wir in dieser Folge der Nahbetrachtung nach mit Kommunikations- und Medientrainer Tom Buschardt.
Und natürlich Diplompsychologin Maria-Christina Nimmerfroh.
Tom, ich gehe jede Wette ein. Du hast direkt, als der Wahlomat online ging und am liebsten noch ein bisschen davor, ihn komplett durchgeklickt bis zur allerletzten Frage und der Gewichtung. Komm, ja, gestehe es.
Nicht ganz so, weil ich gerade im Tagescoaching war, aber ich habe das dann direkt nach dem Coaching direkt als erstes gemacht. Und ich muss zugeben, ich war von dem Wahlomat etwas überrascht, weil ich hatte vor einigen Tagen zunächst einmal den Real...
Was den Fragen überrascht oder von dem Ergebnis?
Ich war vom Ergebnis überrascht, da komme ich aber gleich drauf. Aber weil ich es halt nicht aushalten konnte, habe ich ein paar Tage vorher den Realomat gemacht. Und da war ich mit dem Ergebnis zunächst einmal ganz zufrieden.
Den Realomat habe ich auch gemacht. Da habe ich aber festgestellt, dass wenn man sich mit politischen Entscheidungsprozessen in den letzten Jahren viel beschäftigt hat, einfach aus Interesse heraus, so wie wir beide, dann kommt eigentlich das raus, wo man denkt, okay, die Parteipräferenz passt schon irgendwie, weil über die Entscheidungen weiß man dann auch am meisten. Also kurz zurückgespult, der Realomat stellt den Wählerinnen und Wählern ja die Entscheidungen oder wichtige Entscheidungen der letzten Bundestagsperiode zur Auswahl. Und je nachdem, wie man sich entschieden hätte in der Rolle der Bundestagsabgeordneten, wird man dann einer Partei zugeordnet. Und da habe ich festgestellt, dass genau diese Position, die ich einfach gut kenne, weil ich mich für die Themenfelder besonders interessiere, dann natürlich auch dazu führten, dass meine letzte Wahlentscheidung beim Realomat rauskam.
Tja, bei mir kam die nicht raus. Und wir wollen in dieser Folge der Nahbetrachtung vor allen Dingen auch darüber sprechen, wie diese Ergebnisse, die wir natürlich jetzt vor der Bundestagswahl machen, wie die letztlich auch psychologisch unsere Entscheidung tatsächlich dann beeinflussen können. Und zwar ist Folgendes. Beim Realomat hatte ich folgendes Ergebnis. Die ersten vier Parteien, die dort angezeigt wurden, allesamt demokratische Parteien. Das hat mich also zunächst einmal entspannt gemacht. Und von diesen vier Parteien waren drei, die ich tatsächlich im Laufe meines Lebens mit Zweitstimme bei einer Bundestagswahl, also ich gelte sozusagen als Wechselwähler, ja, tatsächlich mal gewählt habe. So weit, so gut. Auf Position 1 war zwar auch eine Partei, die ich schon mal gewählt habe, aber nicht die, die ich bei der letzten Bundestagswahl gewählt habe. Und das ist natürlich jetzt so ein Punkt, wo ich im ersten Moment etwas stutzig war. Und es war tatsächlich so, die Ergebnisse waren 60%, 60%, 60%, 55% Übereinstimmung. Und dann kommt sozusagen der Rest mit 30%, 25%, 10%. Also kann man vernachlässigen. Und deshalb habe ich da jetzt auch in diesem Podcast den Schnitt gesetzt, also bei den ersten vier Parteien. Also da waren dann drin, was weiß ich, jetzt in loser Reihenfolge die Grünen, CDU, CSU, FDP und die SPD. Und dann habe ich den Realomat gewichtet. Und bei der Gewichtung waren 59%, 56, 56, 56, also ganz hauchdünnes Finish sozusagen. Aber tatsächlich die Partei, die ich bei der letzten Bundestagswahl gewählt habe, war dann oben. Jetzt sollte man sagen, okay, das ist ja eine Nachbetrachtung, da könnte man ja sagen, das hat jetzt sozusagen mein Wählerverhalten bestätigt. Gehen dann viele Menschen deiner Ansicht nach auch tatsächlich mit einer solchen Bestätigung zur Wahl?
Also es gibt ja zwei Effekte, die eintreten können. Das eine ist eine Verstärkung. Ich habe es ja doch gewusst und das erscheint jetzt auch auf dem Bildschirm. Und das andere kann sein, dass es eine Abweichung gibt. Und eigentlich ist unsere Kognition darauf eingestellt, mit Abweichungen nicht besonders positiv umzugehen, sondern dann wird man sich möglicherweise eher fragen, ist das Instrument in Ordnung? Wer steckt denn eigentlich dahinter? Wer bezahlt das eigentlich? Sozusagen das eigene in Zweifel zu ziehen. Also unsere Kognition mag es eigentlich nicht, dass eine externe Quelle, wie eben zum Beispiel eine Webseite, uns sagt, was wir wählen sollten. Deswegen ist die Abweichung für unsere Psyche schwieriger auszuhalten als die Bestätigung.
Ja, und nur zu Ihrer Hintergrundinformation, das, was ich gewichtet habe, also das, was doppelt so wichtig sein sollte, das waren Fragen aus dem Bereich Soziales, Gesundheit, Verteidigung, also zweimal Verteidigung, Finanzen und Energie. Da habe ich sozusagen gewichtet und dann kam genau das raus, was ich gewählt habe. Damit war ich im Prinzip ganz zufrieden. Und,
aber damit bist du doch schon relativ ungewöhnlich unterwegs, indem du nämlich Politikbereiche gewichtet hast, die sehr breit aufgestellt sind. Ja, du hast die Verteidigung drin, du hast soziale Fragen drin, du hast Wirtschaft drin. Häufiger ist es, dass gerade Menschen, deren Beruf nicht Politik ist, sagen, ich konzentriere mich auf ein oder zwei Themen, die mir ganz besonders am Herzen
liegen. Da würde ich gleich, weil da habe ich Erstaunliches beim Wahl-O-Mat rausgefunden. Aber man könnte natürlich jetzt auch genauso gut sagen, ich habe jetzt zum Beispiel Fragen zum Thema Arbeit nicht gewichtet oder innere Sicherheit habe ich nicht gewichtet, Bildung, Mobilität, Migration habe ich nicht gewichtet. Also ich denke, das kann man in die eine wie in die andere Richtung entsprechend auslegen. Und wir sollten vielleicht an dieser Stelle kurz sagen, wer der Initiator vom Real-O-Mat ist, nämlich das ist Frag den Staat. Und
Frag den Staat gehört zu einer gemeinnützigen Organisation, die ungefähr 50-50 durch öffentliche Fördergelder gefördert wird. Und die andere Hälfte kommt durch Spenden, auch zum Teil von öffentlichen Stiftungen oder ich würde mal sagen institutionellen Spendern. Das sind jetzt nicht unbedingt nur Privatspender, die da im großen Maße einzahlen. Das heißt, das ist eine Plattform, von der man schon sagen kann, sie ist finanzierungstechnisch und auch ideologisch, das spielt ja heute auch eine Rolle, recht breit aufgestellt.
So, und das ist halt genau der Punkt. Das habe ich dann sozusagen auch nochmal nachgeschaut. Wer finanziert eigentlich diesen Real-O-Mat? Und du hast gerade gesagt, es ist spendenfinanziert. Das steht auch da so drauf im Impressum. Frag den Staat, ist gemeinnützig und spendenfinanziert. Und darunter kommt das, was wir in der Public Relations und im Marketing mal Logo-Friedhof nennen. Also das sind die ganzen Logos von, ja, von was? Von Spendern oder von Partnern? Und das ist jetzt hier sozusagen aufgeführt als unsere Partnerinnen. Und darin werden zum Beispiel auch genannt die Deutsche Umwelthilfe, Sea-Watch-Org, der Volksverpetzer und die Amadeo-Antonio-Stiftung und Abgeordnetenwatch.de. Also das ist jetzt nur ein Auszug. Und das war dann so dieser Punkt, also gegen diese Organisation ist nichts einzuwenden. Aber das war so dieser Moment, wo ich dachte, ja Moment mal, wenn das Partnerinnen sind, wie hoch ist dann noch die Glaubwürdigkeit, dass wir hier tatsächlich auf ein unabhängiges und überparteiliches System stoßen?
Also man muss so ein bisschen gucken, wo kann da eventuell Einflussnahme stattfinden. Und beim Real-O-Mat ist mir auch aufgefallen, dass es relativ wenig Fragen sind. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sind es, glaube ich, um die 20. Das ist jetzt für so eine ganze Legislaturperiode, auch wenn man zwischendurch den Eindruck hatte, dass die Politik nicht ganz so vorwärts kam. Das
waren ja auch nur 3 Jahre, ne, die Legislaturperiode.
Ja, aber wenn mir einer sagt, wir haben da nur 20 wichtige Entscheidungen getroffen, dann würde ich sagen, das ist ein bisschen schwach für 3 Jahre, selbst wenn man am Anfang lange über einen Koalitionsvertrag verhandeln musste. Insofern, das hat mich schon gestört. Und genau das ist auch die Kritik, die zum Teil am Wahl-O-Mat geübt wird, nämlich die Frage, welche Themen überhaupt ausgesucht werden, also für genug wichtig erachtet werden, um tatsächlich dann den Wählerinnen und Wählern präsentiert zu werden. Ich glaube schon, und da habe ich ein gewisses Vertrauen drin, dass die Entscheidungen beim Real-O-Mat oder auch die Wahlkampfaussagen oder die Parteiprogramme im Wahl-O-Mat tatsächlich adäquat interpretiert und zusammengefasst werden. Das sind jeweils eine ganze Reihe von Leuten, die das machen. Das ist, glaube ich, weniger fehleranfällig. Aber wo man natürlich drüber streiten kann, der Wahl-O-Mat hat 38 einzelne Fragen. welche Aspekte des wirklich wichtigen Bereiches werden weggelassen.
Ja, also ich muss schon zugeben, als ich den Wahl-O-Mat gemacht habe, hatte ich schon den Eindruck, dass in diesen 38 Fragen schon ein gutes Spektrum auch der aktuellen politischen Fragen, die die Gesellschaft hat, abgebildet werden. Aber ich kann mich halt nicht davon freimachen, dass, als ich gesehen habe, wer alles dahinter steckt beim Real-O-Mat, dass da doch gewisse Zweifel aufgekommen sind. Wohlgemerkt, wir behaupten hier nicht, dass die Spender oder Partner und Partnerinnen inhaltlichen Einfluss auf die Fragen oder die Auswertung genommen haben. Aber es bleibt so ein gewisser Unsicherheitsfaktor zurück. Und jetzt ist natürlich auch die Frage, wäre das nicht auch etwas, wo man sagt, da macht man sich als Real-O-Mat entsprechend angreifbar?
Also mit also der alte Trick von allen, die mit Befragungen zu tun haben, ist natürlich das Feld zu vergrößern. Deswegen sage ich ja, ne, also 20 ist echt eine knappe Kiste für so ein komplexes Feld wie die Bundespolitik. Und beim Wahl-O-Mat ist es auch so, dass bestimmte Themen, die gesellschaftlich unbestritten eine große Relevanz haben, untergewichtet sind. Das für den aktuellen Wahl-O-Mat ist das zum Beispiel die Rentenversicherung, der Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung, auch der Bereich der Pflegeversicherung kommt wenig vor, Arbeitskräftemangel nur am Rande. Das ist mir dann nämlich auch aufgefallen, dass bestimmte Sachen wirklich nur gestreift werden. Das kann zwei Ursachen haben. Zum einen, dass man sagt, okay, das wird wollen wir aus irgendwelchen Gründen nicht weiter abbilden. Es kann aber auch den anderen Grund haben, dass Wählerinnen und Wähler natürlich bestimmte Themen verstärkt nachfragen und die Parteien in ihren Programmen, die ja jetzt in sehr kurzer Zeit verfasst worden sind, genau diese Fragen auch bedienen und tatsächlich so eher komplexere Sachen wie Arbeitskräftemangel im sozialen Bereich oder auch die Zukunft der Pflegeversicherung, das sind jetzt nicht so die klassischen Themen, mit denen Wählerinnen und Wähler den samstagmorgendlichen Wahlkampfstand überfallen.
Das ist schon richtig. Auf der anderen Seite müssen wir vielleicht hier ganz kurz auch sagen, MC ist ja auch jemand, die selber an Hochschulen auch schon Studien durchgeführt hat, die begeisterte Statistikerin ist und die sich natürlich dann auch in so einem Fragendesign wunderbar auch verlieren kann.
Andere also Leute, wenn ich fragen dürfte, wie ich wollte.
Ist schon klar, aber andere Leute müssen das ja auch ausfüllen. Und dann ist natürlich die Frage, ob man da mit 38 Fragen nicht auch schon angesichts der Aufmerksamkeitsspanne vieler Menschen da nicht auch schon an eine Belastungsgrenze gegangen ist. Natürlich würden 60, 70 Fragen etwas breiteres Bild geben. Aber, und das darf ich unseren Hörern der Nahbetrachtung hier auch durchaus verraten, ich bin bei einem Meinungsinstitut tatsächlich immer in der Sonntagsfrage drin. Also ich habe einen Meinungsinstitut, was immer wieder...
Du bist einer von diesen 1068.
Ich bin einer von diesen 1068, wie auch immer, die gelegentlich in diesen Umfragen auftauchen. Und diese Fragebögen, die dann da kommen zur Sonntagsfrage, die kommen dann auch meistens in Kombination mit anderen gesellschaftlichen Dingen. Ja, da klicke ich mich dann auch durch, weil es dafür eine kleine ideelle Belohnung gibt. Also ich bekomme da kein Geld für. Aber das ist natürlich dann auch schön, wenn man dann demnächst dann die Zeitung aufschlägt oder im Online-Portal sich das anschaut und sagt, ah, in der Umfrage bin ich drin und in diesem Balken ist auch meine Stimme drin. Ich könnte natürlich jetzt kunterbunt wild abstimmen, um da was zu verwirren, aber ich versichere Ihnen, ich fülle das tatsächlich so aus, wie ich das auch empfinde. Und man muss natürlich diese ganzen Informationen, die da verbreitet werden, die müssen natürlich auch noch handelbar sein. Und den Wahl-O-Mat habe ich sozusagen am Tag seiner Online-Schaltung sofort ausgefüllt. Ich habe ihn intuitiv ausgefüllt. Ich habe wirklich über die Fragen nicht lange nachgedacht, weil ich wirklich ein Ergebnis haben wollte, was jetzt nicht geprägt wird von der taktischen Überlegung, was müsste ich ankreuzen, damit am Ende die Partei rauskommt, von der ich meine, dass ich sie bei der nächsten Bundestagswahl auch wählen würde.
Es gibt ja auch beim Wahl-O-Mat die Möglichkeit, neutral zu antworten, also bei Fragen, die einen jetzt nicht besonders interessieren oder in einem Bereich, wo man sich nicht so auskennt. Wie viel neutral hast du gehabt über den Daumen?
Moment, ich kann das hier sagen. Das sind die Schwarzen, ne? Das ist ja einmal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, das ist jetzt doch viel.
Siehst du, stellen Statistikerinnen doch mal die richtigen Fragen.
Nee, ich hab falsch gezählt. Ich habe das hier mit Screenshots gemacht. Da gab es eine Überlappung. Es sind 7. Also 7 von 38 habe ich mit neutral betrachtet. Aber das lag jetzt auch beispielsweise darin, dass sie mich selber nicht betreffen. Ja. Und das war dann halt so ein Punkt, wo ich sagte, ja, das ist jetzt nicht so wichtig für mich an dieser Stelle.
Es gibt ja da zwei Möglichkeiten. Also du kannst ja beim Wahl-O-Mat, kannst ja sagen, neutral. Ich habe das auch genutzt, deutlich weniger. Bei Sachen, wo ich sage, da kenne ich mich nicht wirklich gut aus, da kann ich jetzt eigentlich gar nicht eine wohlüberlegte Entscheidung treffen. Aber du kannst natürlich dann auch bei der Gewichtung sagen, naja gut, dann spielt meine Entscheidung gar nicht so stark mit rein. Aber was mich auch interessieren würde, wenn du es verraten möchtest, beim Wahl-O-Mat, wie viel Prozent hatten da deine Spitzengruppe?
Also meine Spitzengruppe hatte dort knapp 70%, also 69,7, ja, also für Freunde der Statistik, ja, 69,7 auf Position 1, Position 2 63,2, dann 59,2 und dann fällt es aber auch schon ab mit unter 50%. Und dann habe ich dann beim Wahl-O-Mat natürlich, man muss halt überlegen, beim Real-O-Mat ist es ja so, da geht es ja um das Abstimmungsverhalten in der Vergangenheit. Folglich sind da natürlich nur die Parteien drin, die jetzt im Deutschen Bundestag sitzen. Und beim Wahl-O-Mat geht es ja in die Zukunft. Und da habe ich dann mal keine Gewichtung der Parteien ausgewählt.
Also die Parteien nicht ausgewählt?
Alle Parteien. Und da war dann tatsächlich an der Spitze die Partei, die ich höchstwahrscheinlich wählen werde. Also von daher gesehen hat mich das bestätigt. Dann kam eine Kleinpartei, wo ich sage, ja, ist okay. Aber dann kamen so Sachen, die kann ich jetzt hier ruhig auch mal nennen, Verjüngungsforschung. Und da frage ich mich natürlich, um Himmels Willen, was für ein Blödsinn habe ich angekreuzt, dass jetzt Verjüngungsforschung da so weit oben ist. Und wenn ich die ganzen Kleinparteien wieder rausnehme, also Kleinsplitter- und Splitterstparteien zum Beispiel, dann habe ich wieder ein normales Bild, wo ich sage, da bin ich wieder ganz klar im demokratischen Spektrum, auch bei dem, was im Bundestag, also im jetzigen Bundestag an demokratischen Parteien vertreten ist. Und dann sind auch wieder meine drei Parteien dabei, die ich im Laufe meines Lebens bei der Bundestagswahl mit der Zweitstimme gewählt habe. Und darf ich das mal eben kurz
ja,
machen?
Ja, ich bin gespannt.
Ja, und zwar, weil da jetzt sowas Schräges aufpoppte wie Verjüngungsforschung. Gut, diejenigen, die mich kennen, werden vielleicht sagen, ja, guck mal in den Spiegel, vielleicht kannst du es ja gebrauchen. Okay, ich kassiere auch den Spruch. Ja, also wenn Ihnen da was einfällt, schreiben Sie uns an podcast@nahbetrachtung.de. Aber das hat dann, ich habe mich da mal auf die Suche gemacht, unabhängig von meinem Wahlverhalten, gibt es eigentlich so völlig absurde oder auf den ersten Blick völlig absurde Übereinstimmungen? Und da habe ich zwei Fragen gefunden, nämlich die Frage 25 und die Frage 9.
Das weiß ich jetzt aus dem Stand nicht.
Aus dem Kopf, ich lese es mal vor. Ich habe da was vorbereitet, ja. Und zwar war das eine Frage zur 35-Stunden-Woche. Und die These hier war, in Deutschland soll die 35-Stunden-Woche als gesetzliche Regelarbeitszeit für alle Beschäftigten festgelegt werden. Und da habe ich natürlich auch auf mein eigenes Wochenstundenaufkommen geschaut und habe gesagt, nee, das soll jetzt gesetzlich nicht festgelegt werden, habe das mit Nein angekreuzt. Und jetzt haben wir hier drei Übereinstimmungen in einem Spektrum, wo man sagen würde, das hältst du auf den ersten Blick nicht für möglich. Da haben wir die CDU-CSU, die das vertritt, da würde man sagen, ja. Die Grünen vertreten das auch. Also hier haben wir eine Deckungsgleichheit. Sie können das ja nachschauen beim Wahl-O-Mat. Ich erzähle Ihnen hier keinen Schmuh. Also CDU, CSU und Grüne sind sozusagen dort gleich. Aber auch die AfD hat diese Entscheidung. Und theoretisch würde man jetzt sagen, wenn es jetzt zur 35-Stunden-Woche eine Abstimmung im Deutschen Bundestag geben würde, im künftigen Deutschen Bundestag, hätten wir gemäß Wahl-O-Mat eine Übereinkunft zwischen Grünen, AfD und CDU, CSU. Und bei der Frage 9, Rente nach 40 Beitragsjahren, da lautet die These, alle Beschäftigten sollen bereits nach 40 Beitragsjahren ohne Abschläge in Rente gehen können. Und da habe ich auch Nein angekreuzt. Und das deckt sich mit den Positionen von SPD, von Grünen und AfD. So, und da möchte ich jetzt gerne mal einhaken, weil wir ja auch angesichts der politischen Debatte, AfD stimmt dem Gesetzentwurf der CDU zu. Jetzt müsste man ja theoretisch sagen, wir haben jetzt hier gemäß demokratischem Spektrum, haben wir jetzt hier die ungünstige Situation, dass Grüne und SPD einer Meinung sind und die AfD auch. Und das Gleiche haben wir bei der 35-Stunden-Woche mit CDU, CSU, AfD und Grünen. Die sind also deckungsgleich. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn ich jetzt beispielsweise nur, was weiß ich, Grüne und AfD miteinander vergleichen würde und würde das dritte Feld offen lassen, Würde das nicht bei vielen Wählerinnen und Wählern den Eindruck erwecken, dass wenn eine Position der AfD mit den Grünen deckungsgleich ist, dass die AfD dann weniger gefährlich wäre?
Das
könnte, oder dass sie in den Mainstream reinkommt? Siehst du das aus psychologischer Sicht?
Jetzt könnte man überlegen, ob aus der Sicht eines AfD-Wählers oder einer AfD-Wählerin die Grünen zum Mainstream gehören. Also die sehen ja dann eher irgendeine andere Form von Feindbild.
Nee, ich sehe das eher andersrum, dass jemand, der vielleicht die AfD jetzt ablehnt, anhand dieses Ergebnisses unter Umständen sieht, ach, die sind ja gar nicht so schlimm, die sind ja hier sogar deckungsgleich mit den Grünen und dass die AfD dadurch wählbarer wird, also dass die AfD dadurch einen Vorteil erlangen kann.
Also das kann durchaus passieren. Das ist auch schon in anderen Kontexten auch schon erforscht worden. Wenn ich also zu solchen vergleichbaren Alternativen noch zusätzliche Alternativen habe, die ich noch mehr ablehne. Das kann ja das linke oder noch rechtere Spektrum sein. Das ist jetzt aus psychologischer Sicht relativ egal. Dann rücken alles das, was gemäßigter ist als das Extreme, rückt einfach näher zusammen in der Wahrnehmung. Das heißt, deine Vermutung ist richtig. Wenn man das jetzt auf die Spitze treibt, dann wird bei so einer Konstellation die Wahlentscheidung für die AfD wahrscheinlicher. Nicht unbedingt wahrscheinlich, das hat dann auch was mit der individuellen Präferenz und mit der eigenen Wahlhistorie zu tun, aber sie wird auf jeden Fall wahrscheinlicher, weil eben Positionen als ähnlicher wahrgenommen werden. Das kann allerdings überlagert werden, natürlich durch Wahlkampfaktivitäten, und gerade die Themen aus dem Sozialbereich oder auch was mit Rente zu tun hat, das sind jetzt nicht klassische AfD-Wahlkampfthemen. Also ich glaube auch nicht, dass sie in diesem Bundestagswahlkampf noch eine große Rolle spielen werden. Das heißt, das überlagert, wird dann wieder durch andere Wahlkampfaussagen einfach überlagert.
Also ich muss sagen, mein Wissensspektrum hat sich natürlich jetzt erweitert, weil ich hätte jetzt bei der AfD außer Migration und Windrädern hätte ich jetzt nichts sagen können, wo ich sagen könnte, da steht die Partei für die eine oder für die andere Richtung. Also ich habe das Gefühl, die sind so ein One-Trick-Pony. Ja, die haben so ein, zwei Sachen, die sie thematisch besetzen. Aber ich hätte jetzt nicht sagen können, wie die AfD zu der Rente nach 40 Beitragsjahren entsprechend steht. Und ich wäre im Leben nicht drauf gekommen, dass die eine Position vertreten, die mit Sozialdemokraten und Grünen deckungsgleich ist. Zumindest nach Wahl-O-Mat.
Also die AfD ist eine thematisch extrem strategische Partei. Das kann man anderen Parteien auch vorhalten. Das ist nicht ganz exklusiv. Aber die bedienen natürlich viel eher auch Themen, die zusammenpassen und die zusammen ein konsistentes Bild ergeben. Dazu haben sie das Problem, eine sehr heterogene Mitgliedschaft, die auch nicht unbedingt alle Interesse an breiter politischer Debatte haben. Es hat bei denen auch ewig und drei Tage gedauert, viel länger als in anderen Parteien, bis die überhaupt mal zu einem konsistenten Rentenpapier kamen und irgendwas Vernünftiges zur Altersversorgung gesagt haben. Jetzt kann man lange darüber streiten, was da für Lösungen dabei rauskamen. Aber die Parteiführung legt einen größeren Wert darauf, der strategischen, thematischen Positionierung in der Öffentlichkeit als Lösungsvorschlaggeber für ein breites Themenspektrum wahrgenommen zu werden. Das ist nicht deren Selbstbild und deswegen wird es wahrscheinlich auch sehr wenige Menschen geben, die sagen könnten, wie sieht denn die Rentenpolitik nach AfD-Vorstellungen aus?
Jetzt habe ich ja festgestellt, beim Ausfüllen des Wahl-O-Maten, ich lasse mich natürlich sehr davon lenken, auch in welcher Einkommensklasse bin ich verortet. Bin ich jetzt als Vermieter von bestimmten Entscheidungen anders betroffen, wie zum Beispiel die Mieter? Ist das vielleicht auch etwas, wo man sagt, und genau diese Punkte, die mir sozusagen an die eigene Geldbörse gehen, die habe ich jetzt hier nicht doppelt gewichtet, aber wäre das etwas, wo dann viele Menschen sagen, das ist mir doppelt so wichtig als jetzt, was weiß ich, Unterstützung der Ukraine?
Da gibt es interessante Untersuchungen dazu. Es gibt nämlich tatsächlich zwei Effekte. Das eine ist der klassische Effekt zu sagen, was ist für meine Lebenssituation adäquat? Ich habe Kinder, also interessiere ich mich für alles, was mit Schule und Kindergarten passiert. Ich bin in einer gewissen wirtschaftlichen Situation. Ich bin vielleicht Arbeitgeber und gucke ganz besonders auf wirtschaftspolitische Forderungen, die Arbeitgeber betreffen. Es gibt aber auch den anderen Effekt, dass es nämlich Menschen gibt, die sich gerade da für diese Lebenssituationen interessieren, in denen sie gerade nicht sind. Das erfährt man zum Beispiel, wenn man sich mit grüner Politik mal beschäftigt und grünen Forderungen. Die Grünen haben beispielsweise eine Wählerschaft, die insgesamt überdurchschnittlich verdient und überdurchschnittliche formale Bildung hat. Das wissen wir relativ genau. Haben aber im sozialpolitischen Bereich auch Forderungen, die platt gesagt ihre Klientel überhaupt nicht betreffen. Also mir hat mal ein grünen Politiker gesagt, wir machen Politik für Leute, die uns gar nicht wählen, die wir gar nicht auf dem Zettel haben. Aber Leute wählen uns, weil wir genau diese Politik machen. Es gibt tatsächlich beide Effekte. Generell
ist das Projektionsethik, dass man sagt, das machen dann andere für mich?
Ja, es hat natürlich auch was mit, also gemein würde man sagen, es hat auch was mit Ablasshandel zu tun. Also jemand anders kümmert sich, das ist in Deutschland auch verbreiteter als in anderen Ländern, weil in Deutschland sehr, sehr viele Aufgaben im sozialen Bereich vom Staat übernommen werden, die in anderen Ländern von zivilgesellschaftlichen Organisationen oder schlicht noch in der Familie verortet sind. Das heißt, wir haben in Deutschland auch ein Stück weit durch staatliches Handeln anerzogen, die Attitüde, das muss ja jemand machen, aber das bin ja nicht ich, weil da kommt ja dann jemand, ich habe das in der von der älteren Dame mal gehört, der nicht ganz klar war, wie ambulante Pflegedienste funktionieren, weil sie damit noch keinen Kontakt hatte. Und die dann sagte, ja, da kommt doch dann jemand von der Kirche. Also die so diese Denke, da kommt dann jemand, wo auch immer diese Person herkommt. So, das wäre jetzt die Schleife zurück zu unserer Situation. Das bedeutet, dass Deutsche eher als in anderen Ländern daran denken, das macht doch jemand und dann ist das steuerfinanziert oder spendenfinanziert oder was auch immer, aber ich mache es nicht. Und deswegen dient das auch zum Teil als Gewissensberuhigung.
Interessanter Punkt. Wenn man jetzt aber, Moment, ich finde gerade hier meine Unterlagen nicht. Wenn ich aber jetzt beispielsweise die Frage zur Schuldenbremse nehme, die ist beim Wahl-O-Mat mehr oder weniger absolut formuliert, dass man sagt, soll die Schuldenbremse ja entsprechend so eingehalten werden? Ja, nein. Und es gibt ja auch die Position, man sollte sie modifizieren. Also diese Wahlmöglichkeit bietet der Wahl-O-Mat da gar nicht mehr an. Da ist er sozusagen Anti-Wahl an dieser Stelle. Da bleibt einem ja dann nur neutral. Ist das auch etwas, wo du eine Gefahr siehst, dass an einzelnen wichtigen Punkten, die natürlich in der Gesellschaft auch ein wichtiger Streit und teilweise auch Kritikpunkt sind, dass da der Wahl-O-Mat zu schwarz-weiß aufgestellt ist?
Der Wahl-O-Mat soll ja Parteiprogramme abbilden. Und es gibt eben Parteien, die sagen, die Schuldenbremse soll, so wie sie ist, beibehalten werden. Andere fordern entweder eine Aufhebung oder sogar eine Verfassungsänderung oder eine besondere Anwendung in bestimmten politischen und gesellschaftlichen Situationen. Das ist eben aber auch eine der Entscheidungen, wo man dann sagt, was aus den Parteiprogrammen nehme ich als Thema auf? Schuldenbremse ist unbestritten ein wichtiges Wahlkampfthema. Und da steckt dann die Entscheidung dahinter, okay, wir nehmen das dichotom, also wir sagen nur an aus und nehmen andere Positionen, die dazu eine Rolle spielen, nicht auf, weil die sich vielleicht in den Parteiprogrammen nicht wiederfinden, sondern eher in situativ orientierten Politikeräußerungen. Aber das sind dann Entscheidungen, in die beim Wahl-O-Mat, das ist ein relativ großes Team der Bundeszentrale für politische Bildung, die daran arbeitet, das ist halt eine Entscheidung, die dieses Team dann tatsächlich trifft. Und damit habe ich als jemand, der den Wahl-O-Mat ausfüllt, eben nur diese beiden Optionen oder eben dieses, also als neutral bezeichnete Weiß-Nicht-Möglichkeit.
Ja, aber das sind ja dann genau die Dinge, ich will jetzt nicht den Begriff Demokratieleugner nehmen, ja, aber das sind doch genau die Punkte, wo dann die Kritiker eines solchen Tools sagen, naja, das ist mit Steuergeld finanziert, also ist das ja eine staatliche Institution. Das ist natürlich Blödsinn, wenn man sich die Strukturen etwas genauer anschaut, also dann auch mal sozusagen nicht nur in diesen Gut-Böse-Mechanismen unterwegs ist. Aber das ist natürlich ein Kritikpunkt, der unter Umständen den Wahl-O-Mat auch diskreditieren kann.
Also in den Wahlkämpfen der letzten Jahre ist es ja immer wieder vorgekommen, dass insgesamt staatliche Institutionen, Institutionen, die sich auf so einem Kontinuum zwischen Staatlichkeit und zivilgesellschaftlichem Engagement bewegen, in sehr, sehr großer Kritik standen. Und das Gefährliche daran ist, dass man sich natürlich als jemand, der solche Systeme benutzt, nicht mit jeder dieser Institutionen im Kern beschäftigt und die Finanzierung und so weiter sich anguckt und tatsächlich eine gut überlegte Entscheidung trifft. Manchmal sind diese Informationen auch nicht ganz so leicht zu finden, muss man ehrlicherweise sagen. So, das führt im Ergebnis dazu, dass unser Gehirn, was sagt nicht, kann ich mich jetzt nicht mit 20 Institutionen beschäftigen, dann eher die leicht zugänglichen Informationen und Wertungen aufnimmt und sich merkt. Und wenn man jetzt bei der Bundeszentrale immer wieder das Mantra hört oder wahrnimmt aus seinen Informationsquellen, das sei staatlich gesteuert und die Regierung würde quasi jeden Tag einen vorbeischicken, der sagt, was die machen sollen, dann fängt man irgendwann an, das zu glauben. Das heißt, jede platte Kritik, nicht die wohl überlegte und differenzierte Kritik, sondern jede platte Kritik führt tatsächlich zur Diskreditierung dieser Organisation. Und damit wird natürlich gerade für den deutschsprachigen Raum, wo wir sehr, sehr viele Organisationen haben, die tatsächlich öffentliche Fördergelder bekommen, da kann man sehr lange drüber streiten, wir haben aber einfach eine andere Finanzierung der Zivilgesellschaft als in anderen Ländern. Und gerade in Deutschland schütten wir da an der einen oder anderen Stelle doch das Kind mit dem Bade aus.
Ja, und wie können wir es verhindern?
Indem wir vorsichtig sind, wenn uns einer platte Sachen verkaufen will. Also bei der Frage der Bundeszentrale für politische Bildung, das ist ja erstmal ein Name, der hört sich nach Bundesregierung, nach Öffentlichkeit, nach staatlich finanziert an. Zumindest das staatlich finanziert stimmt. Die Bundesregierung kommt da nicht jeden Tag vor und sagt, was die machen sollen. Also immer dann, wenn sehr platte Urteile getroffen werden, auf jeden Fall aufmerksam sein und sagen, nee, das glaube ich jetzt erstmal nicht, da bilde ich mir lieber mein eigenes Urteil und gucke mir das genauer an. Und das ist der entscheidende Punkt, nicht immer diesen platten Urteilen, auch im Positiven, auf den Leim zu gehen. Wenn mir einer erzählt, boah, da gibt's ein neues Medium, das ist was, die erzählen mir jetzt wirklich die Wahrheit, weil die haben ganz tolle Redakteurinnen und Redakteure, die wirklich wissen, was da draußen passiert, sollte man genauso aufmerksam sein wie bei der Kritik.
Okay, also ich muss zugeben, ich habe gerade nur mit einem Ohr zugehört, aber ich habe hier nochmal schnell nachgeschaut, das lässt mir keine Ruhe, die Verjüngungsforschung. Ja, also ich bin da nicht einer radikalen Partei aufgesetzt, das ist wirklich eine Ein-Themen-Partei. So gibt es sozusagen die Quelle im Internet her, die ich gerade bemüht habe.
Und, na, da würden mich ja mal deren Position zur Verteidigungspolitik
interessieren. Ja, das sind auch immer so diese Punkte, die ich in der Gegendebatte häufig nutze, dass ich nebenan an so ein, zwei, drei Themen habe, die ich für gesellschaftlich relevant achte. Und wenn dann jemand mit so einem Ein-Themen-Bereich unterwegs ist und sagt, ja, ich wähle aber die So-und-So-Partei, und dann stelle ich die Frage, wie stehen die eigentlich zur Ukraine-Russland-Krieg, beziehungsweise Russland-Ukraine-Krieg? Und wenn dann keine Antwort kommt, dann denke ich mir so, ja, vielleicht guckst du nochmal nach, ja, dass man sich vielleicht dann nicht nur auf ein Thema konzentriert, was einem so auf den ersten Blick interessant erscheint, sondern auch mal das gesamte Spektrum nutzt. Und da sehe ich zum Beispiel eine Gefahr für extremistische Parteien, die sich ja dann doch sehr eher so auf ein, zwei Themen fokussieren. Wir haben das ja bei der AfD zum Beispiel jetzt, ich erwähne es nochmal, ja, das Thema also Migration und Windräder. Und wenn ich jetzt ausgerechnet an dieser Stelle mit der Partei vielleicht deckungsgleich bin und mit allen anderen Positionen nicht, dann gibt mir der Wahl-O-Mat doch im Grunde genommen ein verfälschtes Bild wieder.
Das liegt dann auch natürlich dann daran, auch an den Wahlkampfaktivitäten. Also mir ist gerade noch eingefallen, im Zusammenhang mit dem Wahl-O-Mat, wie man den besser machen könnte und nicht gleich Leute mit 60 oder 100 Fragen quälen zu müssen, nämlich indem zum Beispiel weitere Gewichtungsfaktoren möglich sind. Es gibt ja im Moment nur die Möglichkeit der einfachen oder der doppelten Gewichtung, aber ehrlicherweise muss man sagen, naja, es gibt ja auch Themen, die individuell eine so hohe Bedeutung haben.
Also gesellschaftlich meinst du jetzt?
Ja, oder die, wo man sagt, Mensch, das ist mir so unglaublich wichtig, dass genau diese Themen besetzt werden oder diese Themengruppen besetzt werden, dass ich dem vielleicht sogar dreifachen oder vierfachen Wert zubilligen würde. Das sind dann Themen, die man auch selber für wahlentscheidend hält. Denn wenn man die Leute fragt, warum sie eine Partei gewählt haben, dann wird ja selten jemand antworten, ja, also insgesamt hat mich die Breite des Programms und die politischen Lösungen überzeugt, sondern dann werden oft nicht die wahren Gründe genannt, weil die oft mit Sympathie und Grundhaltung und Lebensgefühl zu tun haben. Aber da werden viele Menschen antworten, ja wegen der überzeugenden Wirtschaftspolitik oder weil mir Gesundheitspolitik besonders wichtig ist oder weil alles, was mit Frauenpolitik eine große Relevanz für mich persönlich hat. Da werden selten mehrere Themenbereiche genannt. Und das bilden natürlich dann diese Tools nicht optimal ab, dass Menschen sich eben kein Parteiprogramm durchlesen und sich dann überlegen, naja, wie viele Aspekte habe ich denn da an der Stelle, sondern so eine Mischung aus Lebensgefühl und eigentlich sind viele Wählerinnen und Wähler eigentlich ein Themenwähler.
Das ist ein interessanter Punkt und jetzt gehen wir mal tatsächlich in ein Wahlprogramm rein. Ich habe das auch in Gesprächen schon mal so rausgehört. Da gibt es halt auch tatsächlich Menschen, die denken, naja gut, da ist dann jemand zum Spitzenkandidaten gewählt und dann gibt es eine Kommunikationsagentur und die schreibt ihnen dann eine Broschüre und das ist dann das Wahlprogramm. Und wir haben hier jemanden in der Nahbetrachtung sitzen, die tatsächlich schon an einem Bundeswahlprogramm mitgearbeitet hat bei einer demokratischen Partei und das ist die MC. Und jetzt erklär uns doch mal bitte, ja, wie sozusagen die Mitarbeit als einfaches Parteimitglied an so einem Wahlprogramm läuft und wie dann diese Thesen tatsächlich letztlich dann Verbreitung finden.
Also Parteiprogramme, und da muss man tatsächlich diese Bundestagswahl ausnehmen. Parteiprogramme werden üblicherweise auch auf allen Ebenen über einen langen Entscheidungs- und Schreibens- und Redaktionsprozess erstellt und am Ende von den Bundesparteitagen der Parteien verabschiedet. Das ist jetzt bei der sehr verkürzten Wahlkampfzeit zur Bundestagswahl 2025 ein Sonderfall gewesen. Normalerweise haben die da länger Zeit dafür und es arbeiten auch unendlich viele Leute mit. Also jeder, der sich mal da eine Vorstellung machen möchte, dem rate ich nur, sich einfach mal die PDF-Dokumente der Parteiprogramme runterzuladen, denn die sind viel, viel länger, als man so meint. Man muss sie nicht unbedingt lesen. Also literarisch geben die eigentlich nichts her. Ich würde da raten, sich einzelne Kapitel vielleicht mal anzugucken, die man besonders interessant findet.
Das heißt, du hast eine Idee und dann gehst du mit dieser Idee zu einem Ausschuss und sagst, hier, das hätte ich gerne im Wahlprogramm.
Und wenn das eine Partei richtig gut macht und die meisten Parteien machen das gut, dann fahren sie zweigleisig, nämlich einmal fragen sie ihre Fachbeiräte, wo in der Regel auch ganz normale Mitglieder drin sitzen, die Experten sind für, was haben wir vorhin gehabt, Gesundheitspolitik oder vielleicht auch Themen, über die man nicht spricht, Tourismuspolitik, Landwirtschaftspolitik haben wir in dem Wahlkampf wenig im Angebot. Das heißt, da sitzen Expertinnen und Experten, die das im Beruf machen oder sich ganz besonders dafür interessieren, das ist die eine Möglichkeit. Und die andere Möglichkeit ist, dass immer auch, und das sieht auch eigentlich auch die Parteiengesetzgebung in Deutschland, wo auch einfache Mitglieder sagen können, ich habe hier eine ganz faszinierende Idee, die möchte ich gerne da unterbringen. Am Ende brauchen die natürlich eine Mehrheit auf dem Parteitag. Und es ist mühsam.
Ja gut, ich meine, dafür ist es ja eine demokratische
Das ist die Idee, genau. Das funktioniert. Also in den meisten Parteien funktionieren diese Mitbestimmungsmöglichkeiten. Sie sind natürlich wahnsinnig zeitaufwendig. Ne? Also wer da sagt, Mensch, ich habe hier ein persönliches Ziel, mich interessiert ein Thema besonders, das möchte ich unterbringen, hat besonders gute Chancen, wenn es nicht so viele Leute gibt, die sich in dem Themenbereich auskennen, weil dann wenig inhaltliche Konkurrenz da ist und die eigene Expertise im Vordergrund steht.
Ja, man könnte aber auch sagen, dann ist eine breite Debatte ja dann auch ausgeschlossen. Also es können sich ja dann auch Fehler einschleichen bei sowas, oder?
Ja, aber durch den sehr langen Prozess und extrem viele Leute, die da zusammenkommen. So ein Bundesparteitag hat ja bei den Parteien vielleicht so zwischen 600 und 1000 Delegierte und nur das, was die auf den Tisch kriegen, ist ja schon mal durch mehrere Gremien gelaufen. Das, was eher passieren kann, also nicht das, was durchrutscht, das ist relativ selten, was eher passieren kann, dass strittig abgestimmt wird und dann ist es knapp. Weil da zählt nämlich nur die relative Mehrheit und dann kann es eben sein, dass da mal Sachen drinstehen, die vielleicht zum Rest des Programms gar nicht so konsistent passen. Man vielleicht nachher auch als Bundestagsabgeordneter sagt, was haben wir echt beschlossen, das müssen wir jetzt vertreten. Also da hat es schon Entscheidungen gegeben. Weil
die Angst ist, vor der Basis der eigenen Partei.
Ja, aber das ist dann echt bindend. Also das ist, da kann eine Stimme den Unterschied machen. Und
es heißt ja auch Volksvertreter. Ja, der soll ja dann oder die soll ja dann auch das Volk vertreten und dann ist das Volk halt auch aus der eigenen Partei.
Also, ja, aber das ist dann auch nur die halbe Partei. Also so ganz einfach ist das an der Stelle nicht. Ja? Aber wenn Bundestagsdebatten vielleicht ein bisschen uninteressant und manchmal etwas vorgeplant sind, dem empfehle ich doch mal in die Streams der Bundesparteitage der Parteien reinzuhören.
Oh ja. Und
nicht nur, wenn der oder die Vorsitzende spricht, weil das ist ja halt das, was man ja vielleicht auch schon aus anderen Kontexten kennt, sondern vielleicht mal irgendein Thema, was einen besonders interessiert. Da sind die Debatten deutlich lebhafter als im Bundestag und oft kann man da nicht nur rhetorische Perlen, sondern auch inhaltliche Perlen tatsächlich mal live hören.
Tatsächlich, und manchmal ist es aber auch tatsächlich wie Trash-TV, wenn man sich dann beispielsweise bei einer kleineren Partei den Stream mal anschaut, wo dann vielleicht jetzt auch nicht gerade so die rhetorisch geschulten Köpfe unterwegs sind. Ich muss zugeben, ich ertappe mich dann auch mal dabei, dass ich dann mit einer Tasse Kaffee und einem Popcorn sozusagen davor sitze und mir das mal gönne. Aber eine Sache habe ich noch zum Schluss unseres Podcastes und also dieser Ausgabe des Podcastes. Und zwar stell dir jetzt einfach mal sozusagen das Zahlen-Statistiker-Schlaraffenland vor. Und du hättest Zugriff auf alle Abstimmungsergebnisse der Bundesbürger des Wahl-O-Maten und wüsstest genau, wer wann wo für welche Partei gestimmt hat, für welche Aussage gestimmt hat und der und du gleichst das dann auch mit der Tagespolitik ab. Also was waren sozusagen die Themen, die die Debatte bestimmt haben? Wäre es dann möglich, aufgrund der Abstimmungsergebnisse eines Wahl-O-Maten das perfekte Wahlprogramm zu kreieren, vielleicht auch mit Hilfe einer KI, um dann eine Partei zu gründen, die dann bei der nächsten Wahl tatsächlich auf, sagen wir mal, annähernd 100% käme?
Also das Problem dürfte in erster Linie, so faszinierend die Idee ist, die Länge der Legislaturperiode sein.
Ich finde die nicht faszinierend, ich finde die gefährlich, so. Diese Idee. Aber für dich als Zahlenexpertin ist es schon wieder faszinierend, ne?
Ich finde das total faszinierend. Ich scheitere gerade gedanklich an der Länge der Legislaturperiode, weil in 4 Jahren haben wir völlig andere Themen auf dem Zettel. Aber die Idee, zu sagen, analysiere die Einstellungen der Bürgerinnen und Bürger, was ja durch Meinungsumfragen gelegentlich gemacht wird. Und Frau Merkel stand ja lange in dem Ruf, nur aufgrund von Meinungsumfragen ihre Politik zu gestalten. Auch darüber kann man lange streiten. Aber die Idee, das Volk erst zu befragen und dann daraus noch verfeinerter eine Art Wahlprogramm oder Forderungskatalog zu entwickeln, das könnte funktionieren. Für den deutschen Bereich halte ich das durchaus für möglich. Aber dann müssen wir die Legislaturperiode halt sehr viel kürzer machen, damit in der Welt in der Zeit nicht so viel passiert.
Also noch kürzer als die wir jetzt gerade erlebt haben. Und was unsere Hörerinnen und Hörer natürlich nicht sehen können, MC hat gerade richtig strahlende Zahlenaugen, ja.
Da kann man tolle Sachen machen.
Ja.
Also ich bin natürlich manchmal ein bisschen neidisch auf die Kolleginnen und Kollegen in den USA. Die haben ein anderes Verhältnis zum Datenschutz. Ich möchte deren Datenschutzregelung als Bürgerin nicht haben.
Aber Statistiker
manchmal schon.
Das ist halt der entscheidende Punkt. Gut, ich werde mich jetzt heute Abend nochmal mit dem Thema Verjüngungsforschung etwas genauer auseinandersetzen und weiß genau, dass wenn diese Postcard-Folge online ist, dass ich dann aus meinem näheren Umfeld durchaus noch den einen Hohn oder Spott kassieren muss.
Fängst du dann an, Fahrrad zu fahren vom Büro nach Hause?
Ich weiß nicht, ob mich das verjüngt, aber wir werden sehen. Also es gibt weder eine Pflicht zur Wahl zu gehen, noch sich darüber zu informieren. Ja, das ist schon richtig. Besser ist es natürlich, der Meinung sind wir hier, wenn man es tut.
Und uns weiterhört.
Genau, dazu können Sie diesen Podcast logischerweise abonnieren. Sie können uns anschreiben unter podcast@nahbetrachtung.de und wir freuen uns natürlich auf Ihr Feedback.